Herzlich willkommen bei Beans and Books, dem Podcast über das Büchermachen. Am Mikrofon für euch, Victoria. Ich bin Autorin, Textkünstlerin und Verlegerin. Und
Andi, Mediendesigner hier an Bord.
Und heute haben wir Dagmar Eckhardt als Gästin bei uns. Und wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Dagmar.
Hallo und danke für die Einladung.
Du machst Buchmarketing und bist ursprünglich Buchhändlerin, aber dazu kommen wir gleich. Die erste Frage ist natürlich Tee oder Kaffee?
Morgens einen Kaffee, aber jetzt bin ich tatsächlich schon beim grünen Tee.
Beim grünen Tee, ja. Sehr, sehr lecker.
Grüner Tee geht wenigstens auch in der Komplexität von den Aroma.
Aber ich finde es auch interessant, erst eine Tasse Kaffee und dann der Tee. Ich meine, zu viel Kaffee über den Tag ist vielleicht auch, verträgt nicht jeder.
Ja. Bekommt mir nicht und meiner Umgebung auch nicht.
Also wir haben heute einen ganz wunderbaren Kaffee wieder für euch entdeckt. Und zwar ist es aus einer kleinen Kaffeerösterei in Neukölln. Es ist eigentlich nur ein Kaffeetruck und soweit ich es überblicke, ist es auch nur eine Person, also ein Ein-Personen-Unternehmen, nämlich Ken, der ganz tolle Specialty Roasts anbietet. Und wir haben hier einen Kaffee, das Layas aus Costa Rica. Das ist ein
Las
Kaffee.
Lajas.
Las Lajas, ja genau. Du sprichst Spanisch, Anni, du musst es
wissen. Ich spreche nicht Spanisch, aber...
Sein Unternehmen heißt August 63. Es gibt einen tollen Online-Shop und natürlich auch ein Kaffee-Abo. Und man kann ihn auch buchen für Veranstaltungen. Dieser Kaffee hat eine sehr starke Honignote und eine Note von dunklen Trauben. Er ist auf Vulkanerde gewachsen und er ist per Black Honey Processing getrocknet. Also es bedeutet, dass man die Kaffeebohnen im Schatten oder sogar über Deck trocknet. Und das ist ziemlich schwierig,
vor allem mit
weil
der
die ziemlich schnell schimmeln.
Mit der Kaffeekirsche. Das heißt also, da wird nur die Schale entfernt und dann trocknet der Kaffee in der Kirsche und dadurch wird die so ein bisschen molasseartig und bekommt diese Süße und deswegen diese Assoziation.
Und man muss sich darum auch sehr gut, also man muss sich sehr gut um ihn kümmern, weil, also eben damit er beim Trocknen nicht schimmelt, aber er wird besonders süß und ich mag das auch schon, wenn es sehr fruchtig und auch schokoladig süß schmeckt oder diese Honignote hat. Und ja, wer diesen Kaffee mal ausprobieren möchte, der kann sich direkt an August 63 wenden. Wir hängen die Webseite und alle Kontakte in die Shownotes. Oder wir haben den entdeckt in dem Kaffeeladen Maler in der Gneisenaustraße. Das war eigentlich mal ein Plattenladen und jetzt sind da lauter Kreative, die sich praktisch den Laden teilen und auch Kaffee anbieten. Und zum Wohl.
Genau, wir stoßen uns mal an.
Ja, ich finde ein toller Kaffee. Wirklich mit sehr starker Honignote und
sehr fruchtig, auf jeden Fall.
Bei dem Wetter mit dieser Süße in den Morgen zu starten, finde ich gut.
Der ist wirklich sehr süß. Also der hat auch sehr sowas Florales irgendwie.
Ja.
Und ehrlich gesagt, erinnert mich ein bisschen an Tee. Der hat sowas
Teeiges. Ja, es hat ein bisschen was vom schwarzen Tee auch mit Milch und Zucker. Oder mit Honig.
Ich kann auch mal probieren. Ja.
Genau, das ist wirklich ein bisschen Schwarztee mit Milch. Ja. Fast ein bisschen British Breakfast.
Ja, Dagmar, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und ich bin ganz neugierig auf alles rund ums Buchmarketing, weil ich muss sagen, ich bin da wahnsinnig schlecht drin. Genau, aber vielleicht erstmal deinen Werdegang. Also du warst ursprünglich Buchhändlerin und hast dann 2013, 2014 auch eine Veränderung vorgenommen.
Genau.
Da wolltest du was Neues machen.
Wollen und müssen gleichzeitig, ja.
Ja.
Also ich habe erstmal 1987 nach dem Abi Buchhändlerin gelernt. So klassische Arbeiterkindgeschichte, lieber erstmal eine Lehre machen, weil dann hat man schon mal was, ne?
Ja.
Und dachte mir, studieren kann ich dann immer noch. Dazu kam es aber nie, weil irgendwie ein spannender Job nach dem anderen kam. Und so war ich 25 Jahre Buchhändlerin. Und zwar in ganz unterschiedlichen Positionen. Also Einkäuferin, Filialleiterin, Kinderbuchhändlerin. Also einmal alles querbeet. wobei mich im Buchhandel schon immer die Nischensortimente mehr interessiert haben. Also ich war nie die Buchhändlerin für die feingeistige Belletristik. Da gab es immer genug Kolleginnen, die das machen wollte. Ich war in den Randgebieten unterwegs, habe Comicabteilungen gemacht, war so im Bereich Lebenshilfe, Esoterik, was ja auch keiner so wirklich freiwillig macht im Buchhandel meistens und viel im Kinderbuch. Und ja, das waren 25 Jahre, war eine tolle Zeit, aber dann begann es schon, ich sage jetzt mal, seltsam zu werden. Und in der letzten Buchhandlung, in der ich war, das war hier in der Pfalz in Neustadt an der Weinstraße, hat dann der Hertie geschlossen und damit auch das Parkhaus. Und auf einmal war die Buchhandlung am schlechten Ende der Stadt. Das ging ganz plötzlich. Innerhalb von wenigen Wochen hat sich die Frequenz quasi halbiert. Und das hat dann
Wahnsinn.
natürlich auch irgendwann dazu geführt, dass der Laden geschlossen wurde. War auch völlig klar. Und das war so der äußere Anlass, wo es dann auch klar wurde, nee, ich glaube, die Zeit mit dem Buchhandel ist jetzt für mich erstmal durch. Und ich hatte mir vorher aber schon angeschaut, das war damals die Buchhandlung Hugendubel, die ihren eigenen Buchblog gestartet hat. Vor 12 Jahren oder so muss das gewesen sein. Und dann dachte ich mir so, oh, im Laden über Bücher reden kannst du. Jetzt schaust du mal, ob du das Ganze auch schriftlich kannst. Und dann habe ich angefangen zu bloggen. Und bin so rum in das Thema Online-Marketing reingekommen. Und das ist so die rote Linie bei mir. Ich sage immer, eigentlich mache ich seit 1987 das Gleiche. Ich rede so über Bücher, dass die Leute sie dann haben wollen. Das habe ich erst im Laden gemacht und jetzt mache ich es halt online.
Du hast jetzt gerade über die Veränderungen gesprochen, gerade. Also, du bist ja wahrscheinlich auch der Meinung, dass sich das alles ziemlich verschärft hat, oder? Die Situation für die Buchhändler. Wie wirkt sich das denn dann aufs Marketing aus? Also, ihr macht dann Marketing eigentlich dafür, dass die, also quasi, es ist Beiwerk, die Leute in den Buchhandel zu bringen und mehr überhaupt erstmal Sichtbarkeit zu schaffen, dann wahrscheinlich für die Bücher selbst oder die AutorInnen oder Verlage?
Ja, also es ist erstmal offen, wo der Kunde im Endeffekt kauft. Aber ich mache es vielleicht mal an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, wir sind abends in einer Kneipe unterwegs mit Freunden und irgendjemand schwärmt von einem Buch. Und wie das so ist, den Titel weiß man natürlich nur noch halb. Wie sich die Autorin schreibt, weiß man auch nicht so genau. Und was macht man in dem Moment? Man zückt das Handy und versucht, dieses Buch zu finden. Und das ist für mich die Basis. Erstmal die gegeben sein muss, ist dieses Buch online auffindbar, wenn sich entweder jemand für das Thema interessiert und selbst recherchiert oder wenn er mal irgendwo was gehört hat und jetzt schnell nachschauen will, ach, das setze ich mir mal auf die Merkliste. Und es ist der erste Schritt für mich im Online-Buchmarketing, erstmal dafür zu sorgen, wird das Buch überhaupt gefunden? Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Bücher zu verstecken.
Das stimmt. Ich glaube, per Default sozusagen sind Bücher erstmal versteckt. Wenn man wirklich nichts dran macht, gibt es heute wahrscheinlich zu viel, um überhaupt sichtbar zu sein.
Genau, es ist ja diese Masse und also das sind Blogs ja wahrscheinlich auch eine Möglichkeit.
Ich blogge ja auch selbst. Ich habe zwei Blogs. Das ist damals so entstanden, wie ich da halt eben in das Online-Marketing übers Bloggen reingerutscht bin. Und als ich dann mit dem Buchhandel erstmal aufgehört habe und ja noch nicht wusste, wie es weitergeht, habe ich gesagt so, oh, Bücher muss bleiben. Also mache ich einen Blog. Und dann habe ich erstmal drauf losgebloggt und dabei allerhand gelernt. Und dann habe ich einen zweiten Blog nur für Kinderbücher aufgesetzt, weil ich es dann noch einmal richtig machen wollte. Also alles, was beim ersten Mal nicht so ganz optimal lief, habe ich dann beim zweiten richtig gemacht. Blogs haben natürlich den Vorteil, da steht der Buchtitel ja immer astrein dabei. Und meistens ist ja auch direkt zum Verlag verlinkt und dann ist das Buch auffindbar. Aber klar, bei Instagram ist es schon wieder nicht so. Da sehe ich halt nur
Stimmt.
das Cover, kann mir nur das Buch speichern oder mir halt versuchen zu merken. Und da haben wir schon wieder das gleiche Problem. Ich habe vage im Kopf, dass es das Buch gibt, aber wie war das nochmal?
Ja, das finde ich bei Instagram zum Beispiel auch ganz schwierig. Also mir geht es halt genauso, wie du es beschrieben hast. Ich sehe oft was und manchmal habe ich halt die Möglichkeit, mir es irgendwie aufzuschreiben, aber ich bin auch so ein analoger Mensch. Und dann, genau, dann habe ich es mir definitiv gemerkt, aber sonst ist es wirklich so, da ist was im Hinterkopf und dann weiß ich es nur noch so ungefähr.
Genau.
Die Farben des Covers oder so ein bisschen,
Ich speichere mir zwar die Instagram-Beiträge, aber dann ist es
Auch.
gespeichert und dann ist es schon wieder aus dem
Ja.
Gedächtnis. Ich habe letztens mal geguckt, was ich alles auf meiner Instagram-Liste gespeichert habe und was
ich meine, ich muss sagen, bei mir sieht das mit dieser analogen Zettelwirtschaft auch sehr schlimm aus.
Also, ja. Ich bräuchte quasi schon wieder was Digitales, um Wikis
Zettelsystem
zu erfassen.
Ist ja schon mal gut, wenn man den Zettel
sortiert das ab und zu, dann geht das
hier. Ja. Wie wichtig ist es, heute in die Nische zu gehen für Autoren? Ist es anders als früher oder ist sie, was das Thema Nischigkeit angeht?
Das breite Feld ist ja einfach durch die großen Verlage abgedeckt. Also der nächste Liebesroman und so weiter, die nächste Familiengeschichte, der nächste Krimi, der, was weiß ich, im Pfälzerwald spielt, das können eigentlich die großen Verlage sehr gut. Und ich bin ein großer Fan von der Nische, was einmal daran liegt, dass ich selbst ein sehr neugieriger Mensch bin und sehr häufig auch denke so, boah, über das Thema habe ich noch nie was gelesen, das mache ich jetzt mal. Und natürlich hilft auch die Nische schlicht und einfach, das Markenprofil zu schärfen. Und dann entstehen halt wunderbare Verlage, wie zum Beispiel der Ventil Verlag mit seinen Musikbüchern, wo ich einfach schon, das ist einer der wenigen Verlage, wo ich wirklich immer ins neue Programm reinschauen muss, was sie jetzt eigentlich gerade wieder gefunden haben. Und das sind halt natürlich so Bindungen, die kriegst du nur über Nische und Community.
Das ist auch das, was ich typisch als Branding definieren würde. Also ich finde auch, dass das das A und O ist eigentlich. Ohne Markenprofil ist man, glaube ich, aufgeschmissen einfach. Also man kann gegen die, wenn man das versucht, als kleiner Verlag das Spiel der Großen zu spielen, hat man einfach keine Chance. Da ist man, also wüsste ich nicht, wie man also dort organisch Reichweite erzeugen kann. Das kann man, glaube ich, ziemlich knicken.
Fast gar nicht. Und man muss aber auch immer bedenken, dass natürlich, wenn man mit seiner Nische erfolgreich ist, der große Verlag dann auch recht schnell kopiert. Also man muss nicht nur seine Community sehr genau kennen, sondern man muss auch verdammt schnell sein in den Themen.
Aber da gibt es ja trotzdem...
Ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema.
Aber gibt es ja trotzdem den Punkt durch Branding, dass man quasi, das Wichtige beim Branding ist das Community-Building. Also dass man die Community hat, über die man dann wirklich auch überleben kann, wenn die großen Heuschreckenschwärme kommen und das Feld auch abgrasen, sodass man trotzdem die treuen Fans hat, die einen quasi über Wasser halten können. Ich glaube, das muss der Fokus sein wahrscheinlich, dieses Community-Building.
Also ich möchte auch nochmal zurück zu diesem, wenn du meinst, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass der große Verlag kommt und kopiert. Also es ist, weil das ist auch meine Beobachtung. Ich finde halt auch die Titel dann teilweise ähnlich. Es ist ja, geht ja wahrscheinlich den meisten Menschen so, die jetzt nicht in der Branche unterwegs sind, dass sie dann die kleinen Verlage, wo dann diese nischigen Werke erschienen sind, gar nicht kennen, sondern natürlich nur die sehen, die in den großen Verlagen erscheinen. Und da finde ich es, ja, also ich finde es einfach sehr, sehr interessant, mal dieses Feedback oder, zu bekommen oder diese klare Feststellung, dass es so ist.
Ja, das ist...
Und wie schnell man sein muss.
Könnt ihr euch noch an die Trendwelle mit den Ausmalbüchern für Erwachsene erinnern?
Ja, das über diese Mandala-Geschichten und sowas, was da gab. Ja.
Das ist auch in den kleinen Verlagen gestartet und ist dann so schnell von den großen, das waren keine anderthalb Jahre. Und dann haben wir natürlich wie auf der anderen Seite die Buchhändler, die am liebsten da bestellen, wo sie eh immer bestellen, weil das für sie auch besser ist, wirtschaftlicher, ist auch völlig verständlich. Und die haben dann natürlich die Malbücher von den großen genommen. Und die Kleinen, die es erfunden hatten, waren weg vom Markt.
Das ist schon krass, dass, ich meine, es ist eine freie Marktwirtschaft. Ne? Man kann es nicht schützen oder so. Ne? Kann man dadurch Sichtbarkeit oder könnte man dadurch Sichtbarkeit was verändern? Aber es ist wieder die Frage, wie macht man es sichtbar? Wenn es sichtbar wäre, genau. Also es ist ja alles anders funktionieren. Ja.
Sichtbarkeit besteht ja aus verschiedenen Elementen. Das, was ich jetzt am Anfang geschrieben habe, sind erstmal die Basisarbeiten. Das sind die Metadaten, die man dem Buch mitgibt. Also das ist der Titel, das ist der Beschreibungstext, das sind Fotos von den Innenseiten. Also das ist alles, was man im VLB meldet. Und die müssen halt einfach schon mal gut sein. Und das bedeutet, wenn man jetzt mit einem Roman ausgeht, da darf halt nicht nur drinstehen, mal kurz die Handlung anteasern, wie man es im Gespräch machen würde, wenn man das Buch verkaufen will, sondern da muss halt auch rein, was ist das für ein Genre, womit kann, also ist es ein leichter Stil oder ist es eher ein literarischer Stil? Also diese ganzen Zusatzinformationen müssen da halt erstmal alle mit rein. Und da haben wir ja in unserer Branche das große Glück des VLB, Verzeichnis der lieferbaren Bücher, diese zentrale Datenbank. Das heißt, wir melden das einmal und damit ist es in der Online-Welt. und zwar in den Warenwirtschaftssystemen der Buchhandlung vor Ort, genauso wie in allen Online-Shops, genauso wie natürlich auch bei Amazon. In anderen Branchen ist das nicht so, da muss man für jeden einzelnen Handelspartner eine eigene Meldung machen. Also ja, nebenbei mal ein
Lobliches VW,
es ist ein völlig unterschätzter Faktor in unserer Branche. Und das heißt, da muss schon mal erstmal alle die ganzen Basisdaten drin sein. Das ist der eine Teil der Sichtbarkeit, einfach die gute Pflege der Metadaten, damit es online überhaupt gefunden wird. Und der zweite Teil kann dann Pressearbeit sein, wobei ihr habt es ja auch selbst erlebt, gute Artikel in der Presse heißt noch lange nicht, dass es Verkäufe gibt.
Das stimmt.
Das gilt mittlerweile sogar für einen Auftritt bei Markus Lanz. Das muss nicht bedeuten, kann ein Rohrkrepierer werden. Also es ist nicht so, dass ein guter Artikel oder eine gute Pressearbeit zu guten Verkäufen führt. Aber ohne Pressearbeit kann es halt auch nicht. Das ist so ein bisschen die Krux. Und das andere ist tatsächlich meiner Meinung nach Community. Das heißt, habe ich Leute, die von alleine über meine Bücher reden? Das wäre für mich die Übersetzung von Community. Und da gibt es Verlage, die haben das ganz, ganz toll. Also Mikrotext ist zum Beispiel auch so ein Verlag. Also wenn ich die Lesezeit hätte, ich würde alles lesen, was sie rausbringt, egal was für ein Thema es ist. Aber gut, und das hat sie sich innerhalb von 10 Jahren so aufgebaut. Reife Leistung. Und dann funktioniert das natürlich, weil sie einfach so ein bisschen gewisse Stammkäufer schon mal hat.
Genau.
Und das wären für mich so die...
Bei uns zum Glück auch, da haben wir die Erfahrung auch gemacht, dass das... Die sind der Backbone von so einem kleinen Verlag. Ohne die geht es wirklich gar nicht.
Genau. Und dann, wenn man dann die ganzen Bookfluencer noch mitdenkt, ich meine, selbst wenn die sie es nicht holen, weil sie halt zum Beispiel gerade kein Budget haben, dann werden sie trotzdem irgendwo zeigen, guckt mal, das gibt es.
Das ist ja auch. Genau.
Und das sind halt meiner Meinung nach die Wege, wie es für Indie-Verlage funktioniert. Und schielen, was die Großen machen,
bringt eigentlich nichts.
Es ist ja anders.
Was aber auch umgekehrt bedeutet, dass man seinen Markt kennen muss. Also ich habe es halt in der Beratung immer wieder, dass ein Indie-Verlag ankommt und sagt, dazu gibt es nichts. Und ich kann schon quasi aus dem Gedächtnis 3 Titel nennen. Das darf halt auch nicht passieren.
Ja, die Konkurrenzanalyse, die ist schwierig da. Ja, es ist sowieso, glaube ich, auch... So sehr ich auch Indie-Verlage mag, ich glaube, es gibt einfach im Prinzip zu viele. Es gibt eine unglaubliche Redundanz auch und der Markt ist so ist ziemlich überfüllt.
Ja, sehr.
Weil, also den Artikel, den ich letztes Jahr geschrieben habe in der Recherche, waren es ja knapp 3000 Verlage.
3.500.
Oder mehr sogar. Und das sind wirklich, das kann man ja gar nicht alles lesen. Kann man auch gar nicht alles kennen, aber.
Wenn die alle mit Gießkannenprinzip, also schon eine strukturelle Förderung bekommen wollen, das ist ja dann auch wieder
alles. Wo macht man
vor allen Dingen frag mich ja auch schön, also ich meine, ich bin auch der Meinung, dass eine Förderung der Kulturlandschaft im Bereich der Verlage sehr, sehr gut
wäre. Kultur.
Ja, aber ganz allgemein, ich habe ja jetzt schon, für mich als Leserin müssten jetzt keine neuen Bücher mehr erscheinen. Mit dem, was schon auf dem Markt ist, habe ich schon mehr, als ich bis zu meinem Lebensende lesen kann.
Ja.
Wenn wir da jetzt eine Kulturförderung draufsetzen, die dafür sorgt, dass noch mehr Bücher gefördert werden, dann, die dann doch wieder nicht gelesen werden, dann sind wir eigentlich auch nicht weiter.
Genau.
Und bei Kulturbegriff möchte ich auch noch mal kurz auf meine persönliche Meinung. Ihr redet im Podcast sehr viel über Literatur.
Ja.
Das ist erstmal völlig Schnuppe, ob ein Buch Literatur ist oder nicht. Mir geht es um das Buch an sich und um die Leser. Und wenn die Leser Spaß haben mit etwas, was der schönste Trash ist, dann hat das Buch für mich eine Existenzberechtigung.
Absolut.
So 2, 3 Trash-Serien, die müssen es zwischendurch einfach sein.
Und genau.
Ja.
Das ist ja vor allen Dingen auch gerade die Vielfalt, die die kleinen Verlage liefern. Also ich glaube, wir reiten so ein bisschen auf dem Kulturbegriff so rum, weil ich es so merkwürdig finde oder so.
Oder
was heißt so bezeichnet
finde ich. Ich glaube, wir denken den auch beide eigentlich weit.
Wir haben da auch wahrscheinlich eine sehr unterschiedliche Auffassung davon. Aber ich persönlich reite auf diesem Kulturbegriff so gerne ein bisschen rum, weil ich finde, dass der Börsenverein das so als so groß macht, dass das die Hauptaufgabe ist von Verlagen und dass auch die Begründung ist, warum es dieses breite Buchhandelsnetz geben muss, weil es ja quasi das Kulturgut zu schützen gilt Und deswegen ist es, und darauf setzt man diese Lobbyarbeit, dass es deswegen so schützenswert und so reglementiert ist, weil es ja so ein großes Kulturgut ist. Und ich finde es auch völlig überzogen, weil ich glaube, es gibt vieles, was total berechtigt ist, aber wenn man es einfach als Produkt sehen würde, ist es auch ganz klar, dass es berechtigt ist. Und das ist genauso wie in einem Supermarkt, es ist nicht alles Feinkost, aber das meiste, was gekauft wird, ist eben nicht Feinkost. Mhm. Und diese Vielfalt ist gewünscht von jedem in einem Supermarkt und genauso sollte man eigentlich einen Buchhandel auch betreiben und nicht immer diese künstliche Überhöhung, dass es irgendwie die Retter der Kultur sind, sondern sie sind nämlich aus ganz anderen Sachen wichtig. Also das heißt ja nicht, dass sie nicht wichtig sind, sondern ich finde nur, der Fokus ist seltsam gesetzt und passt eigentlich gar nicht zur Breite des Angebots in der Branche.
Und ich würde mir da auch wünschen, dass sich das auch ein bisschen dreht in der Diskussion und wir von dem Kulturbegriff, der für mich überaltert ist, wegkommen und hingehen zur Demokratiebildung. Denn dafür ist die Vielfalt fast noch wichtiger. Wir brauchen einfach Bücher, in denen zum Beispiel auch mal andere Lebensentwürfe drin sind, als nur die Standardfamilie im Einfamilienhaus. Und es zieht sich so durch und diese ganzen Subkulturen müssen sich irgendwo in den Büchern darstellen, damit sie entdeckt werden können und Leute sich selbst überlegen können, wie sie eigentlich leben wollen und in was für einer Gesellschaft sie leben wollen. Und das wäre mir deswegen Demokratiebildung, finde ich, eigentlich die viel größere, förderungswürdige Aufgabe.
Würde ich auch absolut unterschreiben, so.
Kulturbegriff.
Ja, und ich finde, da passiert ja auch ganz viel bei den unabhängigen Verlagen. Und ich hoffe ja auch immer, dass man so auf die Neugier von LeserInnen setzen kann, weil ich habe auch wieder gemerkt, auch bei dir ist es ja auch so. Ich glaube, es gibt, wie bei uns auch, dass wir neugierig sind, gerne in Buchläden gehen und was entdecken oder online. Und eigentlich bin ich davon überzeugt, dass es den meisten Menschen so geht.
Nein? Wir sprechen jetzt wieder meine
20
Jahre Berufserfahrung im Buchhandel. Also erstmal muss man bedenken, dass sehr viele Bücher einfach als Geschenk gekauft werden. Und wenn du ein Geschenk suchst, machst du kein Experiment.
Oder der Gutschein für den Buchhandel.
Genau. du willst etwas, wo du sicher sein kannst, dass es dem zu Beschenkenden gefällt. Und dann kommst du nicht mit einem obskuren Sachbuchthema an. Jetzt halt eben ein Standardroman. Das ist einfach das heißt, das ist schon mal ein großer Teil an Neugier weg. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben Leute, die für sich selbst kaufen, ja, da ist die Neugier sicherlich größer. Wir haben aber genauso die Leute, die seit 3 Jahrzehnten nur Krimis lesen. Das ist genauso. Die haben eine bestimmte Erwartungshaltung. Ich verbringe jetzt Zeit mit einem Buch, dann muss das Buch das und das leisten in der Zeit. Und da mache ich keine Experimente, weil sonst könnte ja sein, dass meine schöne Abendentspannung mir flöten geht. Alles völlig berechtigte Lesemotive.
Das ist ja quasi ähnlich das wie das Prinzip, dass ich mir abends noch eben halt eine Serie anschaue oder sowas. Und ich finde es ja auch interessant, dass der Börsenverein ja zum Beispiel immer, wenn es um die Abwanderung von Lesern geht, LeserInnen geht, dass da oft immer mit dann ja irgendwie jetzt Leute schauen mehr Netflix, als dass sie lesen gehen. Also sie vergleichen es ja, während sie einerseits auf dem Kulturbegriff rumreiten, machen sie der Konkurrenzanalyse, sagen wir sind eigentlich im Entertainment-Geschäft. Und vergleichen sich eigentlich damit, was ja auch schon absurd ist, wenn man das passt ja nicht zusammen, diese beiden Sichtweisen so richtig.
Was mich aber freut, weil das Lesemotiv Leichtlesen, Entspannen, also alles, was da in dem Bereich angesiedelt ist, ist etwas, was im klassischen Buchhandel chronisch unterschätzt wird. Also das war auch immer so das, wo, wenn dann so jemand ein leichtes Buch für den Feierabend wollte, das ist sehr spannend, was Buchhändlerinnen da empfehlen. Da kann auch durchaus mal ein Surkamp-Titel genannt werden.
Genau. Je nachdem, wie Entspannung so definiert wird.
Genau, es ist
halt oder was ist einfach das Entspannung. Es ist ja einfach wahnsinnig unterschiedlich.
Also ich finde auch, wenn man sachlicher mit einem Buch umgehen würde, also das ist einfach, dass wenn man, ich denke in letzter Zeit immer mehr darüber nach, dass man auch von dem Content-Begriff her, also erstmal den Inhalt im Buch mehr als Content denken sollte und dass er eben in Form eines Buches existieren kann, genauso wie es in einem Hörbuch oder als E-Book oder als überall auch online leben kann, dass es aber erstmal der Text ist und dass diese Content-Teile quasi wirklich zu verschiedenen Zwecken genutzt werden können. Also dass es nicht immer dieses Klassische ist, ich gehe aus einem Grund in den Buchhandel, weil ich da jetzt irgendwie mir die große Literatur kaufen will, sondern deswegen ist mir das Nadelöhr-Buchhandel auch so eng, weil es da irgendwie immer durch einen Flaschenhals alles gedrückt wird. Und ich glaube, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass viele LeserInnen auch sich da heute nicht mehr so wohlfühlen, obwohl es ja dieser soziale Raum auch sein soll, aber dass es da quasi vielleicht auch schon für manche Genre-Leser auch ein bisschen eine Überforderung ist, damit überhaupt, weil sie auch wissen, dass sie es vielleicht gar nicht finden im Buchhandel.
Also das ist eher online. Ich finde halt auch, für mich ist auch die Problematik, dann gibt es entweder kleine so, sag ich mal, so E-Literatur-Buchhandlungen, dann gibt es irgendwie die eher Esoterik-Buchhandlungen, da habe ich meinen 20ern auch mal ganz gut zugeschlagen. Genau, und also der Bus, genau, man weiß dann, wo man so hingeht, aber dann gibt es ja im Grunde genommen nur das Filialistenprinzip, dass es also eine große Filiale gibt, wo es eigentlich fast nur noch leichte Literatur gibt und dann sogar vor allen Dingen auch Kochbücher, Gartenbücher und so, was ja auch alles schön ist und was auch mich, was wahrscheinlich die meisten auch interessiert. Aber dann ist ja wirklich die Frage, wo driftet das hin? Also macht das so noch Sinn oder entfernen wir uns alle so voneinander? Oder?
Ja, ich war aber hier mal wieder so der Gegentest. Ich war letztes Jahr in Berlin und habe mir natürlich so ziemlich alle Kiez-Buchhandlungen angeschaut, die ich finden konnte. Und habe mich bei jeder vors Schaufenster gestellt und habe geguckt, welche Bücher sind im Schaufenster. Und welche davon sind aus Indie-Verlagen? Und es gab eine große Anzahl an den geliebten kleinen Buchhandlungen, die kein einziges Buch aus einem Indie-Verlag im Schaufenster hatten. Beste Quote lag bei 30% Indie in etwa. Gut, jetzt kann man immer diskutieren, wo beginnt Indie und so weiter. Also, aber das ist ein Erfahrungswert. Und wenn ich dann auch überlege, nehmen wir mal meine schöne Provinzbuchhandlung in Neustadt an der Weinstraße, typische deutsche Kleinstadt, ich hatte da kaum Chancen, Indie zu empfehlen. Und selbst wenn es mir gelungen ist, sagen wir mal ganz ehrlich, die 5 Bücher, die ich von dem Roman dann vielleicht verkauft hätte, hätten die Gesamtauflage des Verlags auch nicht gerettet. Also dieses Schielen auf den Buchhandel, auf der einen Seite freut es mich, weil wer einmal Buchhändlerin war, bleibt es irgendwie im Herzen immer. Und Buchhandlungen sind besondere Orte. Aber auf der anderen Seite, ich würde es halt eher umgekehrt sehen. Wenn ein Buch aus einem Indie-Verlag sich seine Nachfrage schafft, dann wird es auch irgendwann im Buchhandel stattfinden. Weil irgendwann kapieren dann auch die großen Filialisten einfach anhand ihrer Barsortiments-Absatzzahlen oder ihrer Online-Absatzzahlen. Da haben wir was verpasst, das müssen wir mitmachen. Oder es ist halt einfach, es muss sich erstmal woanders seinen Weg suchen.
Aber ich finde auch, das ist es ja eigentlich, wenn man es als klassisches Produkt, als Ware sieht, das Buch, oder den Content als Ware sieht, dann ist es auch wieder nachvollziehbar, warum es so ist, weil es ist eigentlich nirgendwo anders irgendwie groß unterschiedlich, weil es läuft ja im Prinzip so, zu glauben, ich mache jetzt irgendein Produkt, und wenn es jetzt sagen wir mal dieser Kaffee hier ist, den wir gerade vor uns stehen haben, und ich die Idee damit verbinde, ich gründe jetzt meine Rösterei, mache diesen Kaffee und habe die Vorstellung davon, dass ich landesweit im Rewe nächste Woche stehe, ist es natürlich absurd, aber wenn ich quasi hier, so wie wir lieben jetzt diesen Kaffee, ab heute, wir haben ja heute schon lieben jetzt diesen Kaffee im Beispiel. Und es gibt eine Community und es wird irgendwann auch, hat diese Rösterei auch zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat hier lokal die quasi die Community, dass sie einfach davon leben kann. Das ist der Entwurf dieses Unternehmens. Die möchten gar nicht mehr. Oder sie möchten wachsen und dann kommt aber darauf hier die Skalierung und dann landet sie irgendwann mal im Supermarkt.
Genau.
Und die Indie-Verlage haben, glaube ich, immer die Idee, wir machen jetzt, wir haben ein ganz cooles Profil und jetzt geht es sofort in den Handel und deswegen müssen wir auch alle sofort auf die Leipziger Buchmesse und verschulden wir uns am besten noch für die Frankfurter, um dann in den Laden zu kommen, weil nur in dem im Buchhandel, im Laden verkaufen wir Bücher. Und das ist, glaube ich, so, das liegt meiner Meinung nach darin, dass sich die meisten VerlegerInnen überhaupt nicht damit beschäftigen, ich kann jetzt auch nicht sagen, was der Verlag ist, tatsächlich mich vorher damit beschäftigt. Aber für mich ich habe Buch schon immer irgendwie trotzdem als Ware gesehen. Und das war ja schon so, wie kannst du es wagen?
Aber liegt die Zukunft für Indie-Verlage dann ganz klar online, im Internet, mit den Möglichkeiten von Social Media? Oder wie siehst du das?
Es wird wie immer eine Mischung sein. Also man muss
Wie
einfach da
immer.
sein, wo die Leser sind. Und das ist natürlich viel online, aber das sind natürlich auch für jedes Profil ein bisschen anders. Das können zum Beispiel auch regionale Buchmessen sein, das können Überleseveranstaltungen sein. Also hier in Mannheim das Lesen Hören Festival ist sicherlich auch ein guter Weg dafür. Ich bin auch ein großer Fan für die Leipziger Buchmesse, wenn man ein auf Endkunden ausgerichtetes Programm hat. Also man muss es halt können. Die Manga-Halle zeigt sehr deutlich, dass es klappt. Da waren ja auch die ganzen Fantasy-Verlage drin. Und die Zahlen der verkauften Bücher, die ich da zum Teil gehört habe, ja, das
Aber
kann
dann von die
ich zurück.
Kombination aus auch daraus, dass es ein Genre ist, das wirklich also ein Trend ist, dass
Eine
dann auch die
Community
von
hat.
der genau,
Wir sind
aber
schon
also
wieder
eine
dabei.
Kombination davon, dass man eine ganze Hallen damit füllen kann und dass die Messe das auch erkannt hat, dass man das es nicht lohnt, quasi dem Raum zu geben. Und dann wirklich, dass eben, dass man weiß, da kommen dann Leute hin, die Teil einer Community sind und wo dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass die dann auch zugreifen. Wie größer ist es, als wenn wir jetzt in die Manga-Halle stolpern und das alles relativ neu ist für uns, ist klar, dass wir jetzt nicht 5 Bücher mitnehmen, einfach nur
Wer
die
weiß.
Community. Ja, vielleicht, genau, aber
Ja, nee,
aber die
ja.
Wahrscheinlichkeit ist, dass die
Wir gucken nicht gezielt
Teilnehmenden
und
aus dieser
gezielt, sondern
Community sofort eher zugreifen. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Problem mit der Halle 5 eben, dass es so schwierig ist in der
Ich
Definition.
finde auch zum Beispiel, da ist Manga und Lyrik auch irgendwie, finde ich, ähnlich. Da sind die, also, dass man so spezialisiert und in seiner Nische unterwegs, das ist, da ist das immer viel klarer und ich finde die Kommunikation auch viel einfacher. Und wenn man dann, wenn es dann um irgendeinen Roman geht,
Genau, da haben wir
dann
wieder
ist.
das Problem, je literarischer der Titel, desto schwerer lässt er sich auf so einem Event vermitteln. Der braucht dann halt eben wieder andere Wege.
Eben, es ist aber auch, das Problem ist ja auch, oder was heißt das Problem, aber es ist ja eben auch nicht auf ein gewisses Geschmacksmuster produziert worden. Das andere sind ja viel mehr ein bisschen Produkte, ich schreibe für eine Community, die gewisse Dinge mag. Also nicht, natürlich nicht immer,
Nee,
aber
nein, ich bin Teil der
es gibt
Community und
leichtere
schreibe
Muster.
daraus. Ich bin Teil der
Oder
Community und schreibe
genau.
daraus. Ich schreibe ja nicht,
Ja.
es geht ja nicht um einen Entwurf aus dem 3D-Drucker, sondern ich bin Teil der Community und ich schreibe Fantasy und ich weiß, weil ich selbst Teil bin, wie dieses ganze Genre funktioniert. Das ist ja was komplett anderes, als wenn ich sage, so, ich mache jetzt ein Buch und will es in der Fantasy-Community verkaufen.
Ja, klar. Ich meine, also die Gründung eines Verlages ohne Teil der Community zu sein, was macht natürlich, also ich glaube nicht, dass jemand einen Fantasy-Verlag gründen würde, ohne selbst Fantasy-Leser zu sein. Das würde, glaube ich, auch sehr nach hinten
Mich
losgehen.
interessiert auch sehr, wie ist denn deine Erfahrung oder deine Meinung zur Backlist?
Backlist ist übrigens nochmal ein guter Punkt für Thema Online-Marketing, ne? Der Buchhändler möchte immer was Neues, weil er hat ja seine Stammkunden, die immer wieder im Laden kommen und denen muss er was Neues präsentieren. Und da kommt das her, ne? Und Online-Shops funktionieren anders. Gerade Amazon ist ein großer Fan der Backlist, weil dafür einfach schon Daten vorhanden sind. Da weiß man, wer es kauft, wie viele man so im Schnitt verkauft. Deswegen ist da die Backlist sehr, funktioniert da deutlich besser als im Buchhandel. Und wir brauchen die Online-Shops tatsächlich auch sehr stark, um die Backlist überhaupt am Leben zu erhalten. Und das ist mir wichtig. Also ich finde es gerade im Kinderbuch, finde ich es immer ganz, ganz krass, weil neue Kinderbücher brauchen wir eigentlich nicht, weil ja neue Kinder nachwachsen. Und die können wieder mit der Raupe Nimmersatt beginnen, genau wie ich
Das
damals.
stimmt, also Klassiker schon. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, wenn es wir zum Beispiel Kinderbücher zu neuen Lebensentwürfen in der
Genau,
Familie
das ist der
offen,
einzige
das sind
Grund.
einfach neue Themen. Oder zum
Ja.
Beispiel das Digitale. Ich finde, wir haben ja auch eine kleine Tochter, die sehr im Kinderbuchalter gerade ist. Und
Da verändert sich
wir
eben.
merken aber trotzdem, wie da auch schon über Kita und Co. und einfach durch Beobachtung das Digitale sehr, sehr reinkommt. Also auch wenn sie natürlich noch nicht so selbst mit Digitalen, aber es gibt Fragen dazu. Und was hat Mama und Papa mit dem Ding, das sie da die ganze Zeit in der Hand haben, was machen die da? Da kann man mal mehr als Fotos gucken. Das sind dann neue Themen und da kannst du dann auch durchaus neuen Content eben
Aber
geben.
vor 15 Jahren wurde zum Beispiel die Buchserie Hani und Nani nochmal umgeschrieben, weil Hani und Nani haben noch eine Telefonzelle gesucht. Mittlerweile nutzen die Handys.
Ja, das ist ja auch bei Ottfried Preußler gerade, war es
Genau.
ja diese Riesendiskussion mit den ganzen Begrifflichkeiten. So, ich glaube, so ist es ja in jedem Genre, auch in jedem Science-Fiction-Genre oder so, dass die Technik entwickelt sich anders, es die Visionen werden andere. Ja, nee, genau, diese Backlist, das da wollte ich noch sagen, also bei Romanen, bei so ganz gewöhnlichen und jetzt gar nicht so genau literarisch halt, da mache ich zumindest die Erfahrung, dass es so ist, dass es manchmal wirklich Jahre braucht, bis dann plötzlich irgendwas daran interessant ist. Also und dass die nochmal anders entdeckt werden.
Ja, das kann immer wieder passieren. Bei Romanen ist das natürlich mit der Backlist auch deswegen schwierig, weil die halt sehr stark eben auch die Pressearbeit und sowas brauchen. Und Pressearbeit schon wieder nur an Novis gekoppelt ist. Also das ist. Und ja, da braucht es dann halt die Mund-zu-Mund-Propaganda und die muss man sich halt erstmal erarbeiten und das kann dauern.
In quasi in einer Welt, in der der Buchhandel so funktioniert, wie er funktioniert, auch online, der eigentlich ähnlich funktioniert, nur dass man halt mehr zum Suchen hat, also dass die unendliche Lagerhallen zur Verfügung hat im Prinzip. Mhm. Bist du auch der Meinung, dass es eigentlich einen online eine Alternative bräuchte, also das ist ein anderes Format und wenn du dir den online Buchhandelsplatz quasi einen erträumen könntest? Hast du irgendwelche Vorstellungen? Was könnte besser sein oder was könnte anders sein?
Also eigentlich gibt es diesen Traum schon. Das ist Your Bookshop, ehemals Mojo Reads. Die versuchen, alle mitzuerreichen. Das ist eine Plattform, in der die Buchhandlungen genauso teilnehmen können wie die Verlage, wie die Lesenden, wie die Bloggenden. Sind alle mit dabei und ja, das ist so eine Mischung aus Community und Handelsplattform, die für mich sehr, sehr gut funktionieren könnte, wenn sie denn nicht immer so chronisch unterfinanziert wären und deswegen nicht so schnell entwickeln können, wie sie müssten. Ja. Aber das ist für mich im Moment, das wäre für mich so eine Heimat. Da kann ich Bücher entdecken, da kann ich mich über Bücher austauschen, da finde ich auch mal Bücher, die ich noch nicht kenne, was mir ja in den meisten Buchhandlungen nicht mehr gelingt. Also ich bin keine Handelskäuferin mehr, obwohl ich Buchhändlerin war, weil für mich einfach das Programm zu vorhersagbar ist. In Berlin würde mir das sicherlich anders gehen, weil dann einfach eine größere Vielfalt an Buchhandlung ist und sowas wie das Otherland zum Beispiel gibt es hier im Rhein-Neckar-Raum nicht. Punkt. Dafür braucht es Berlin, damit so eine Buchhandlung funktionieren kann. Das würde ich ja nicht.
Das Otherland und Hamlet ist nebendran, glaube ich, für mich richtig.
Genau,
Hamlet, ja, genau. Die sind direkt bei uns in Kies, das sind direkt in Laufweite. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt zum ersten Mal, also seit wir hier im Kiez wohnen, das überhaupt zum ersten Mal, also, glaube ich, eine Buchhandlung gesehen, die so genreorientiert überhaupt sind. Also ich komme auch eigentlich vom Land und da ist mir das nicht geläufig, dass es überhaupt so dedizierte Genre-Buchhandlungen gibt.
Ja.
Das
ich also in Mannheim hat so die Xantippe, der Frauenbuchladen, hat durchgehalten und das ist für mich auch so eine der wenigen Buchhandlungen, die ich, wo ich noch Bücher entdecken kann, die ich so jetzt erstmal nicht gesehen habe. Aber sie sind halt sehr, sehr selten geworden.
Aber hinter solchen Buchhandlungen stecken ja natürlich dann auch Menschen, die dann aktiv wirklich den Bücherkosmos durchwühlen und Angebote suchen. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied zwischen den normalen BuchhändlerInnen und jemandem, der sich gedacht hat, ich mache einen Laden zu einem Themenkomplex auf.
Genau.
Würdest du sagen, das macht auch heute Sinn, so sehr spezialisierte Buchhandlungen zu eröffnen?
Das hängt stark vom Standort ab. Also sowas wie Sutherland würde hier in Mannheim zum Beispiel nicht funktionieren, bin ich mir relativ sicher. Also du brauchst entweder, bei Berlin hast du ja diese dezentrale Innenstädte kann man es ja schon fast nennen.
Ja, ja. Total, so, total.
Und in Mannheim hast du halt die Innenstadt und in den Vororten ist nicht viel Handelsleben. Damit hast du schon das Problem der großen Mieten. Also, und du brauchst halt irgendwie so etwas, wo es halt einfach von der Struktur her geht und so wie die Innenstädte momentan aufgestellt sind, wird schwierig.
Ich finde auch das Interessante, was an der Problem mit den Büchern ist auch für mich die Buchpreisbindung. Weil sie hat ja einmal, dass wir quasi analog in den Läden, also immer quasi alle Preise steigen drumherum, aber die Buchpreise, wenn sie steigen, hat das ja auch damit zu tun, weil die Rohstoffpreise, die Produktionspreise steigen. Also die Marge wird ja dadurch jetzt nicht größer, nur weil Bücher eventuell teurer werden, was ein Problem ist. Aber gleichzeitig auch, weil du ja von der Online-Plattform gesprochen hast, finde ich, dass da auch die Buchpreisbindung ein Problem ist, weil natürlich, um es fairer zu machen, um mehr Player irgendwie zu entlohnen, muss ja noch mehr von dieser kleinen Marge, die da pro Buch drin hängt, verteilt werden. Und ich glaube, dass es schon eine Akzeptanz gäbe, wenn es online zwar vielleicht etwas teurer tatsächlich wäre, allein wenn man davon Angst, dass es online gleich Preisverfall, weil Amazon sofort die Bücher verschenkt, scheinbar. und ich glaube, dass gerade durch Community auch eine höhere Preisakzeptanz da ist, wenn es ein bisschen teurer ist, wenn ich dafür aber halt einfach mehr quasi was zu meinem Community-Lifestyle passt, bekomme. Dass das einfach Dinge sind, die jetzt nicht nur an dem Buch hängen.
Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Einfach wenn du dir, jetzt wieder von der Buchhandelsseite aus gedacht, du bist irgendwo, hast es geschafft, deine Innenstadtbuchhandlung durchzubekommen, und obwohl Thalia 2 Blöcke weiter ist. Ich glaube, dass in dem Moment, wo da die Preisbindung fällt, du richtig Probleme hast, insbesondere im Bereich Kinderbuch, und der ist ein wahnsinnig wichtiger Frequenzbringer. Und weil Kinder sind eine teure Angelegenheit, und wenn man dann schafft, bei irgendetwas nochmal 2-3 Euro zu sparen, dann werden es die Eltern versuchen, auch dann, wenn sie vielleicht am Anfang ein schlechtes Gewissen haben, weil sie genau wissen, dass der Verlag das Geld bräuchte oder der Buchhandel. Also ich habe da bei der Preisbindung, ich verstehe den Gedanken, ich meine, es müsste auch irgendwie eine Möglichkeit des Upcycling geben, zu sagen, man verkauft eine signierte Ausgabe teurer oder so etwas.
Ich finde es auch, also ich stimmt, also man muss die jetzt gar nicht mal abschaffen, aber die ist schon in harten Grenzen gesetzt. Also ist ja schon allein, man kann ja im Prinzip nicht mal ein Goodie, also ich kann ja zum Beispiel online nicht mal irgendwie Pakete machen. Genau, ich kann nicht sagen, wir machen jetzt hier zum Beispiel ein Fantasy-Paket, ich habe jetzt diese 5 Bücher und in dem 5er-Pack ist es günstiger, geht auch nicht, weil es schon wieder Verstoß ist. Oder wenn ich lege noch irgendwas, ein extra Goodie dazu, dann ist es so, ja, der Buchhandel darf das aber nicht dazulegen. Also das ist sind gerade für kleine, glaube ich, Händler und auch kleine Verlage, ist das ein Riesenproblem, dass man keinen Spielraum hat. Ja. Und die Großen brauchen den Spielraum auch nicht wirklich.
Ja, das ist noch nicht so ganz ausgewogen, die ganze Sache. Aber für den Handel denke ich, dass es einfach notwendig ist. Ja.
Wie siehst du generell die Zukunft der Buchbranche momentan? Das ist eine sehr große Frage. Nee, aber ich meine zum Beispiel jetzt, ich denke mal, Buchhandlungen, viele schließen, was mal ein Problem des Einzelhandels ja generell vielleicht, also wahrscheinlich auch ist, in den Innenstädten. Genau, es verlagert sich ins Internet. Irgendwie, es gibt interessante Plattformen wie Mojo Reads und so, die Zukunft haben. Amazon hält Backlist-Titel sichtbar. Also genau, wir haben ja irgendwie so ganz viele Aspekte. Aber wo geht's? Hast du eine Prognose, wo es hingeht?
Also als ich 1987 die Ausbildung begonnen habe, bin ich auch schon gefragt worden, warum machst du das? Die Leute lesen doch eh nicht. Insofern habe ich da wahrscheinlich mittlerweile einen etwas gelasseneren Blick drauf. Gelesen wird weiter, auch Bücher, gedruckte Bücher. Klar, es gibt andere Konkurrenz, womit ich meine Freizeit verbringen kann. Es gibt auch viele Wege, wo ich an Bücher kommen kann, vom öffentlichen Bücherschrank begonnen bis zu den Großgebrauchthändlern, was ja für die Verlage auch eine Katastrophe ist, weil an einem gebraucht verkauften Buch verdienen sie auch nichts mehr. Also der Markt wird schwieriger, klar, aber das teilt er sich eigentlich mit allen Märkten im Moment. Das Problem der sterbenden Innenstädte ist für den gesamten Handel ein Problem und damit auch für den Buchhandel. Ich habe es ja selbst erlebt, wie schnell das geht, bloß weil das Kaufhaus geschlossen hat. Da sehe ich eigentlich, ich sehe die Probleme eher in den, dass wir einen unglaublich fragmentierten Markt mittlerweile haben. Und ich muss meine Online-Player bespielen, ich brauche Blogs, die über mich schreiben, ich muss gucken, dass ich vielleicht doch irgendwo eine Buchhandlung finde, die mein Programm liebt und so weiter. Und das ist, wo ich halt früher einfach nur einfach mal VLB-Vorschau und der Buchhandler hat bestellt, habe ich jetzt mittlerweile so viele Stellen, die ich bespielen muss. Da ist es schwierig, sich nicht zu verzetteln. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hauptherausforderung, vor der die gesamte Buchbranche steht. Die Buchhändler genauso wie die Verleger, weil sie einfach gucken müssen, okay, ich kann nicht alles machen, worauf konzentriere ich mich?
Und genau da berätst du ja auch Verlage.
Genau, das ist eigentlich, ja, durch den Humor des Lebens, der Lebensläufe bin ich irgendwie wieder genau an der Stelle gelandet. Ja.
Aber vielleicht können wir es ja dann so mal konkreter machen, weil ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, klingt das wieder alles so sehr dystopisch, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt. Aber ich meine, ihr arbeitet ja, also Medialike heißt ja das Unternehmen.
Genau.
Und es ist ja quasi, ihr habt ja, du arbeitest ja in einem Unternehmen, das dediziert genau das zur Aufgabe gemacht hat, wir unterstützen quasi Verlage und Bücher und Titel sichtbar zu machen. Das heißt also, es gibt ja durchaus Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass es alles unglaublich unmöglich ist für. Vielleicht kann man es mal konkreter machen. Was wären denn so die ersten Schritte, wenn jetzt ein kleiner Publisher zu dir, oder kommen eigentlich auch nur Publisher oder kommen auch Self-Publisher?
Wir haben auch Self-Publisher, es kommen auch zum Teil Verlagsautoren zusammen, wir haben auch Buchhändler schon beraten. Also das ist wirklich die komplette Buchbranche. Und das Erste, was wir tatsächlich machen, ist uns erstmal ihr Programm genau anzuschauen. Mhm. Also wirklich das einzelne Buch oder das gesamte Verlagsprogramm und dann zu gucken. Und dann haben wir schon das Erste, das ist die Aufgabe des Verlags, die Bücher müssen halt einfach gut konzipiert sein. Mhm. Also wenn ein Self-Publisher kommt und mir jetzt das, was weiß ich, wie vielte Buch von Elfen auf einer Blumenwiese anbietet, dann sagt er, ja, wir können dafür sorgen, dass so mal die Basics erfüllt sind, aber ganz ehrlich, du hast so viel Konkurrenz da draußen, du wirst dein Buch kaum daran vorbeibringen. Aber folgende Dinge könnten wir trotzdem versuchen. Also da sind wir dann auch immer sehr, sehr ehrlich.
Schritt 1, ihr macht erstmal einen Reality-Check.
Genau, wir gucken erstmal.
Ohne werten zu sein. Also genau, so, alles hat seine Berechtigung, aber quasi man muss eben, wenn man das mal neutral nach einem Markt orientiert, muss man sagen, es gibt bessere oder schlechtere Möglichkeiten, Titel zu platzieren.
Dann schauen wir uns immer erstmal die Metadaten an, das heißt der Blick ins VLB. Was ist dem Buch überhaupt mit auf den Weg gegeben worden? Reicht das, um online zu bestehen? Meistens reicht es nicht. Also,
hast du denn da Tipps? Was sind denn so was machen denn die meisten falsch im VLB-Eintrag? Oder was wird gerne vergessen?
Also ich habe zum Beispiel letztens wieder ein Vorlesebuch gehabt, da wurde nur kurz der Inhalt angeteasert, was in den Geschichten passiert, aber so Basics wie für was für ein Alter, wie lang sind die Geschichten, kann ich die gut am Abend vorlesen oder ist es was Längeres und so. Es war halt gar nicht genannt. Das heißt, die ganze Gebrauchsanleitung für den Erwachsenen, die er braucht, um das Kinderbuch dann hinterher nutzen zu können, die war nicht enthalten. So Sachen passieren zum Beispiel relativ häufig.
Kannst du mal beschreiben, wie oder an welchen Stellen diese Metadaten eigentlich konkret ausgespielt werden? Weil oft hat man ja so das Gefühl, das steht eigentlich nur der Klappentext in einem Online-Shop. Okay. Aber diese Metadaten, wie ist es leicht geschrieben oder nicht, für welche Altersgruppe? Also wo wird das generell in allen Shops ausgespielt und wo finde ich diese Angaben?
Wir haben bei den Metadaten, wir können natürlich erstmal sehr, sehr viel in den Text und in den Titel packen. Das würde ich auch empfehlen, weil das ist das, was der Endkunde liest und der braucht ja die Infos. Und außerdem haben wir noch die Verschlagwortung, das heißt alles, was wir nicht unbedingt im Text stehen haben möchten. Also ich mache jetzt wieder ein Kinderbuchbeispiel. Das Kinderbuch ist ab 4. Es ist aber genauso gut natürlich dann auch ab 3, ab 5, ab 6, weil es ist ja nicht nur exakt diese 365 Tage. Und sowas kann man dann einfach in die Verschlagwortung stecken. Und so muss man das halt machen. Und auch sehr viel ist auch schlicht und einfach der Titel. Also ich hatte, wenn ein Roman einfach nur Maria heißt und noch nicht mal im Untertitel steht, dass es ein Roman ist, dann sind sowohl eventuelle Lesende als auch die Suchmaschinen völlig hilflos, weil sie es nicht einordnen können. Also das sind einfach so Basics. Und dann Innenseiten. Leseproben, Innenseiten sind extrem wichtig. Ich muss ja irgendwie, wenn ich in der Buchhandlung bin, nehme ich das Buch in die Hand, lese den Klappentext. Mhm. Das ist die einzige Stelle, wo der Klappentext Sinn macht, wenn ich das Buch schon in der Hand habe. Da muss er in dem Moment was ganz anderes können, als ein Online-Text können muss. Da muss er nämlich Atmosphäre erschaffen, da muss er neugierig machen, dass ich das Buch auch aufschlage. Aber online reicht das nicht. Ich muss all das tun, was eine Buchhändlerin drumherum auch noch macht. Nämlich ein bisschen was über den Autor erzählen, ein bisschen so eine Vorstellung ist, wie das ist, wenn ich heute Abend mit dem Buch auf der Couch sitze, wie es mir dann geht. Das sind alles Informationen, die ich über die Metadaten halt einfach noch mitgeben muss. Also einfach das Beratungsgespräch in der Buchhandlung nachstellen. Und wenn man damit einmal...
Viel werbender quasi.
Ja, vielmehr den Zweck des Buches. Was kann dieses Buch? Was wird in meinem Leben besser, wenn ich es habe? Das muss ich ja wissen, wenn ich eine Kaufentscheidung treffen will. Der Inhalt ist Ja, okay, gut. Der Krimi spielt in Venedig. Schön, ja. Tun andere auch.
Genau, die gibt es von anderen auch. Wenn ich das Buch nicht kenne, genau, da kommt man immer wieder zu dem Punkt zurück, wenn ich den Autor nicht kenne, Verlag nicht kenne, Buch nicht kenne, dann hilft es mir tatsächlich, dass ich weiß, es ist ein Krimi aus Venedig. Weiß ich nicht. Das ist ein sehr gutes Beispiel.
Ja, und wenn man die Basis gesetzt hat, dann kann man von da aus überlegen, was braucht es? Braucht es eine Leserunde auf Lovely Books? Braucht es mehr Instagram? Braucht es vielleicht eine Anzeige auf Amazon oder braucht es eine Pressearbeit und so weiter? Und das muss man dann halt individuell je nach Buch machen. Und genau das
Das
tun
heißt,
wir.
macht ihr dann Zielgruppenanalyse vorher? Also, wo bewegt sich die Kerncommunity? Oder?
Ja, im Prinzip schon, aber unser komplettes Team besteht eigentlich aus Menschen aus der Buchbranche. Also wir sind Buchwissenschaftlerinnen, Buchhändlerinnen, wir haben in Verlagen gearbeitet, also wir sprechen einfach Buch und daher können wir natürlich da auch sehr viel
Aus dem
einschätzen.
Kontext. Okay. Ja. Das ist sehr interessant. Du, in deiner auf, Seite steht also, beziehungsweise auf Media Like steht auch, du bist auch Head of SEO, also die Suchmaschinenoptimierung. Das heißt ja, dass du suchmaschinenoptimierte Texte schreibst und damit ist wahrscheinlich mehr gemeint jetzt als Klappentext oder Buchbeschreibung, sondern wahrscheinlich auch für Blogs oder Artikel, Presse auch.
Ja, Presse ist, wenn sie print ist, ja nicht so mit der Suchmaschinenoptimierung, aber ja, Online-Texte aller Art, wobei der Hauptschwerpunkt immer die bei uns tatsächlich die Buchbeschreibungstexte sind.
Okay.
Also das, was traditionell bei uns Klappentext heißt, aber wie gesagt, ich lege Wert darauf, es ist nicht der Klappentext, weil der Klappentext gehört aufs
Ja,
Buch.
das.
Und wir
Ja.
machen damit immer erstmal eine Keyword-Recherche, wie suchen die Leute überhaupt? Und mit diesen Begriffen erarbeiten wir die Verschlagwortung und die Online-Texte.
Ich glaube, das ist auch da
Super
ganz
interessant
interessant,
ist
vor allem
das.
so ein Stichwort Search Intent quasi bei den Kunden, dass man verstehen muss, nach was, selbst wenn ich meine Zielgruppe kenne, gibt es wahrscheinlich x Wege, nach was die Leute denn eigentlich, oder wie sie das denn interpretieren, wenn sie bei Google nach so einem Wort oder nach einem Titel suchen. Und ich glaube, dass gerade das ein guter Ansatzpunkt ist, wenn man sich damit beschäftigt, herauszufinden, wie kann man denn Dinge beschreiben und diese dann in Form von Keywords quasi in die Beschreibung
Genau.
aufnehmen.
Aber auch da gilt wieder, je literarischer der Titel, desto schwieriger wird das.
Weil so kann ich dann auch den Titel, den ich kurz auf Instagram gesehen habe,
Genau.
mir, ups, aber wieder nicht gemerkt habe, finden.
Genau das,
Durch die Verschlagwortung, weil ich irgendwie weiß, um was es ging.
Ich habe noch eine Sache, und zwar was suchmaschinenoptimierte Texte angeht. Letztes Jahr hat der Google das Helpful Content Update gemacht. Das ist quasi, dass viele Klasse oder vieles, was im klassischen SEO ist, jetzt wird es sehr technisch, aber das, wo auch Seiten, die guten Content hatten, plötzlich im Traffic wirklich eingebrochen sind. Ist das im Sinne von quasi ge gut geschriebenen, ich sage es jetzt auch mal, Klappentexten, was anderes? Weil ich nehme an, ihr schreibt jetzt, es ist jetzt so, dass der Text dann wahrscheinlich über ein VLB ausgeliefert wird, ist er trotzdem in allen oder in den fast allen Shops dann gleich. Habt ihr da durch dieses Update aber auch irgendwie zu spüren bekommen, dass da irgendwie Traffic einbricht? Oder ist da trotzdem die klassische Keyword-Analyse immer noch oder Keyword-Geschichte, die dir einfach sehr gut funktioniert?
Also wir haben vom Helpful Content nichts mitgekriegt. Das Update hat bei
Das
uns
ist sehr
keine
interessant.
Auswirkung soweit gehabt. Das hat hauptsächlich meiner Meinung nach die ganzen Ratgeberseiten getroffen. So, und wir verkaufen ja die Ratgeber an sich und nicht die Seiten an sich. Daher waren wir außen vor. Und ich meine, ich fand es insofern schön, weil das Update bedeutete ja auch, dass man sich wieder mehr Gedanken über Textqualität machen musste. Und das hat der Branche, glaube ich, auch der SEO-Branche sehr gut getan. Aber wie gesagt, für die Buchbranche
Absolut.
ist es nicht so entscheidend gewesen. Weil wir halt doch meistens auf Produktebene arbeiten, nämlich das einzelne Buch und selten den kompletten Verlag. Das machen wir zwar manchmal auch, aber meistens ist es halt eben doch das einzelne Buch.
Also das heißt,
Interessant.
ihr seid jetzt nicht der Ansprechpartner, wenn wir jetzt quasi von Verlagsseite aus sagen, ich möchte, dass meine Verlagsseite besser rankt. Also
Das machen wir auch.
das schon.
Das
Aber
machen
da zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass das Helpful Content Update ja auch schon es ein bisschen schwieriger gemacht hat.
Da hängt es wieder davon ab, was hat der Verlag für ein Programm. Also wir haben jetzt einen Verlag in der Beratung, der macht jüdische Philosophie als Spezialgebiet. Okay, da haut das Helpful Content Update nicht rein, weil es auch einfach gar nicht so viel zu dem Thema im Netz gibt.
Oder wahrscheinlich ist es vielleicht sogar hilfreich.
Genau, es ist eigentlich eher hilfreich, es ist unterstützt, weil es ist ein absolutes Fachgebiet und da unterstützt es eher mit den einzelnen Texten. Wenn man natürlich einfach nur die Vorteile des Vorlesens auf seiner Webseite als Verlagsprofil hat, dann hat man natürlich von der Zeitschrift Eltern begonnen bis zur Stiftung Lesen, bewegt man sich in einem wahnsinnigen Konkurrenzumfeld. Ja. Und darunter Konkurrenz mit einem größeren Budget. Und
das heißt, man kann auf jeden Fall auch da sagen, die Nische hilft extrem im quasi im Content, wenn man versuchen möchte, mit seiner Verlagsseite zu ranken oder mit seinen Autorenprofil zu ranken, dass man da möglichst eben nicht versucht, möglichst allgemein und breit sich aufzustellen, um möglichst viele einzufangen, weil es genau der Denkfehler ist wahrscheinlich, dass man Traffic verliert, weil man beliebig wird.
Schönste Beispiel ist der Karl-May-Verlag. Der ist in allen Varianten von Karl May auf Platz 1.
Ja, natürlich.
Super. Ja, danke.
Jo.
Vielen Dank.
Wir haben überzogen.
Nein. Das ist alles super.
Wir sind bei knapp einer Stunde.
Und haben noch so viele Themen gar nicht angeschrieben.
Das stimmt.
Oder gibt es noch was dir auf dem Herzen liegt, was du noch unbedingt loswerden möchtest in diesem Moment?
Ja, ich möchte nochmal aus dieser dystopischen Stimmung, die zwischendurch nur kurz aufkam, aber sie kam halt doch.
Ja, sehr gut. Ja.
Und irgendwie, das ist das, was mich wirklich stört. Wir schaffen es kaum, eine Stunde über Bücher zu reden, als innerhalb der Buchbranche, ohne irgendwo mal zwischendurch so einen Dämpfer zu haben. Ja, und wenn man dann auf der anderen Seite die Begeisterung der Lesenden nimmt, die mittlerweile auch wieder für Bücher Schlange stehen und alles, dann kriege ich die zwei Dinge nicht zusammen. Und das ist einfach etwas, wir sollten uns einfach wieder mehr darauf konzentrieren. Bücher sind schlicht und einfach cool, darüber müssen wir nicht diskutieren. Wir machen das einfach. Und das wäre so jetzt für mich das Schlusswort.
Das ist ein perfektes Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen. Dankeschön, Dagmar Eckert.
Danke an euch.
Tschüss.
Absolut, ciao.